Jeder Mensch hat eine Sehnsucht, egal wie hin und woher, aber die ist da und ist wohl die entscheidende Energie in unserem Leben.
Hallo und willkommen. Hamburg Arts, das ist ein Podcast mit Themen und Geschichten aus der Kunstwelt. Und ich bin Kai Detlefs, Journalist in Hamburg. Heute kommt der zweite Teil des Gesprächs mit Peter Sempel, dem Filmemacher und Künstler und wie man sagt Urgestein der Independent-Szene. Peter Sempel liebt den Underground und er hat ein Herz für Außenseiter. Gemeint sind Musiker wie Nick Cave oder der legendäre Lemmy Kilmister oder auch ganz wichtig Blixer Bargeld. Von ihm stammt übrigens die Zeile »Sehnsucht ist die einzige Energie«. Wir reden über die 80er in Hamburg und Berlin, als Peter mit der Super-8-Kamera loszog und darüber, wie Peter seine aufwendigen Filmproduktionen finanziert. Für mich ist wichtig der künstlerische Ansatz seiner Filme. Die aufwendigen Produktionen, meist um die 90 Minuten, fallen auf durch einen besonders eigenwilligen, oft überraschenden Schnitt, um es ganz einfach zu formulieren. Und ich möchte wissen, wie war das damals, als der junge Peter in Hamburg ankam, nach einer Kindheit im australischen Busch mit einem Fluss vor dem Haus und einem kleinen Känguru im Garten. Es geht los, ich begrüße Peter Sempel. Wir kommen jetzt mal auf deinen Start hier in Hamburg, in Deutschland. Irgendwann ging es zurück, von Australien nach Hamburg.
Ja.
Was war das für ein Wechsel? Das muss doch unglaublich gewesen sein.
Ja, der war gar nicht schön. Meine Eltern fragten mich damals, was war ich, 12 oder 13, wir wollen nach Deutschland zurück. Willst du mit? Habe ich Nein gesagt. Warum denn Nein? Ich weiß es noch wie gestern. Und zwar, ich möchte nicht nach Hamburg, weil da sind zu viele Menschen auf engem Raum. Da gibt es viel Stahl, Beton und Glas. Und das kann nicht gut sein, wenn so viele Menschen eng zusammenwohnen. Das war meine Überzeugung. Und ich bin immer noch der Meinung. Mittlerweile habe ich mich assimiliert. Sagt man das? Assimiliert?
Ja.
Und habe dann durch die Kunst und Kultur und das ganze Zeug mich einigermaßen schlecht gefunden. Aber ich denke schon, man braucht mehr Platz. Ne? Und das war für mich besonders schlimm, weil als wir nach Deutschland kamen, gab es ja keine Bleibe. Und da waren wir tatsächlich ein Jahr lang im Obdachlosenlager in Finkenwerder. Es ist sehr unangenehm für jemanden, der aus der australischen Buschwüste kommt, die Freiheit gefeiert hat. Und da waren die, wie soll ich mir das ausdrücken, die Verlierer der Gesellschaft oder ähnliche Menschen auf niedrigstem Niveau, deine Nachbarn.
Aber warum nicht in eine wie auch immer Wohnung ziehen?
Man findet so schnell nicht eine Wohnung, wenn man aus Australien kommt. Wir haben nach einem Jahr dann eine Wohnung in alternativen Orten gefunden. Und das war wunderbar. Da hat mein Vater mir das größte Zimmer gegeben. Das war natürlich sehr schön.
Und wie war dann die Schulzeit hier? Dann ging es ja in Hamburg weiter, in einer Schule, Klasse. Und das täglich.
Ich musste erst Deutsch lernen, ich konnte kaum Deutsch. Und ich sagte dir, wahrscheinlich habe ich heute auch schon ein paar Grammatikfehler gemacht, wenn du mit Deutsch nicht aufwächst, ist es ganz schwierig, die Grammatik nachträglich zu lernen.
Also Englisch, du hast überwiegend Englisch.
Ich habe sehr Englisch gesprochen, ja. Und ich bin zum Aufbaugymnasium Emilie-Wüstenfeld-Schule Bundesstraße gekommen. Ja, das war dann, ich war tatsächlich da auch immer Outsider, weil ich der Australier war, Känguru.
Aber dein Englisch war hervorragend.
That was pretty good. It's even that way that der Englischlehrer hat mir freigegeben, weil ich, als Outsider habe ich mich ja nicht angepasst. Und ich habe den Englischlehrer immer korrigiert, wenn sie Fehler gemacht hat. Im Nachhinein tut mir das echt leid. Es gibt wenige Sachen, die mir wirklich leid tun im Nachhinein. Aber dass ich die Englischlehrer immer korrigiert habe, das tut mir im Nachhinein wirklich leid. Also falls es zu mir hören sollte, dann entschuldige ich mich hier nochmal nachträglich. Das gehört sich irgendwie nicht, weil das hätte ich nicht machen sollen. Die war es echt sehr unglücklich manchmal mit mir. Weil die anderen Schüler haben gelacht, ne? Das geht doch nicht. Man muss den Menschen Respekt geben, aber da war ich noch zu jung.
Du bist dann hinterher ja selbst sogar Lehrer geworden, richtig?
Ja, ein Jahr im Bild steht und ich habe mich mit den Schülern sehr gut verstanden, aber mit dem Kollegium nicht. Und deshalb bin ich dann Filmemacher geworden, letztendlich. Auch nicht schlecht, ne?
Und deine Fächer waren welche?
Sport, Englisch und Mathe. Wobei Lehrer an sich ist ein schöner Job. Den Kindern beizubringen, wie man zählt oder springt. Aber das System ist einfach systemerhaltend, natürlich. Und das hat mir nicht so gefallen. Besonders die Kollegen haben sich nie mit mir verstanden.
Kommen wir zum Thema Finanzierung. Also wie finanzierst du diese aufwendigen Filmprojekte?
Am Anfang waren meine Filme 1981 alles Super 8. Und das kann ich jetzt ruhig erzählen, weil ich wirklich kein Geld hatte, habe ich mal die Dinger geklaut, die kleinen Super 8 Schachteln sind das, ne? Für 3 Minuten. Die habe ich dann, ich habe sie auch bezahlt, die kosten 10 Mark, aber nicht einmal 10 Mark hatte ich manchmal, wenn man darüber nachdenkt. Und diese kleinen Kurzfilme habe ich dann in Kneipen, Cafés gezeigt und auch in Kulturzentren. Und irgendwann gab es, glaube ich, 82 im Metropolis-Kino die Nacht der wilden Filme oder die wilde Nacht der Filme. Und da habe ich das erste Mal einen Film von mir auf der Leinwand gesehen. Das war wirklich wie eine Geburt, ganz im Ernst. Ich war da ein Opfer geworden. Muss ja so mehr Filme machen, mehr und mehr und mehr, auch gekauft, gezeigt, habe auch Geld verdient, ziemlich gut sogar in Relation. Der wilde Sabe hat da 20, 30.000 Zuschauer gemacht auf Super 8 mit einem Xenon-Lichtprojekt, da bin ich durch die Lande gefahren. Da habe ich zum Beispiel, meine größte Tour war in 50 Tagen, 48 Städte. Und da hatte ich eine Garantie von 400 Mark. Da habe ich gut Geld verdient. Du sagst ja, wie ich finanziere.
Ja.
Das Geld ist zum Teil in den nächsten gegangen. Und danach hatte ich dann eine Förderung bekommen in Hamburg. Immer wieder kriege ich in Deutschland, in Hamburg, von der Filmförderung Hamburg. Das nennt sich jetzt auch Moin. Habe ich das richtig ausgesprochen? Und die haben mich immer gefördert, so dass ich es gerade hinbekomme. Ich will mich nicht beschweren, aber es ist immer grenzwertig, die Förderung. Aber es wurde machbar. Ungefähr 50% der Produktion kam von der Filmförderung der Stadt Hamburg. Und die anderen 50% zum Teil musste selbst finanzieren. Das habe ich gemacht durch Freunde, die nicht abhängig sind von ein paar Tausender. Die konnten dann Beteiligung kaufen. 1% Beteiligung des Films für 1.000 oder 2.000 Mark je nach Projekt. Mein Zahnarzt hat mir die Goldzähne umsonst gemacht, wunderbar, der Kai Krüger. Und der Automensch hat fast immer zum Selbstkostenpreis repariert. Ich lebe also praktisch auch heute noch an der Grenze des Seins. Absurd, aber die Filme sind machbar und ich bin ein freier Mensch vor allen Dingen. Ich muss nicht tun, was andere sagen. Das ist mir wirklich sehr entscheidend. Und dann hat 2000 hat Dreisat meine Filme entdeckt. Da habe ich mehrere Filme alle 2 Jahre an Dreisat verkaufen können. Dadurch gab es auch gutes Geld, um weiterzuarbeiten. Aber wie gesagt, immer an der Grenze. Also du kannst dich sofort jetzt beteiligen am neuen Film mit, sagen wir mal, 1% für 1.000 Euro. Kannst du dir überlegen, lieber Reporter.
Also es hat ja etwas...
Das beinhaltet nicht Gewinn, sondern Umsatzbeteiligung. Am Ende des Jahres teile ich den Leuten mit, wie viel ich eingenommen habe, und dann kriegen sie 1%. Die meisten haben auf ihre Beteiligung dann verzichtet und meinten, tu es lieber im nächsten Film. Aber nicht alle. Manche habe ich auch gut ausgezahlt, in Anführungsstrichen. Das ist ziemlich nervig, aber muss ja sein. Ne? Andere Menschen müssen ja auch um ihr Geld arbeiten und die haben nicht so eine schöne Arbeit wie ich. Insofern muss ich dieses Risiko eingehen.
Das alles klingt ja sehr nach Lebenskünstler, dieser Lebensstil, richtig?
Ja, wobei ich das nicht als Kunst ansehe, sondern als, das ist wirklich harte Arbeit. Und das ganze Papierzeug, oh Mann, oh Mann. Ich habe allerdings auch einen guten Freund oder Bekannten, der mir bei der Buchhaltung hilft. Das schaffe ich alleine nie. Und es gibt immer wieder Leute hier und da, die helfen. Also da bin ich sehr, sehr dankbar. Und die kriegen, wie gesagt, wenn es irgendwie geht, immer eine Postkarte geschickt von jedem Filmshow, die ich habe. Ich habe aus Japan mal 100 Karten geschickt, habe ich meine Reise um einen Tag verlängert, nur weil ich die Karten wegschicke.
Als dein Marketing oder als ein
fröhlichen Gruß? Das ist kein Marketing, ist eine Dankbarkeit von mir. Das ist ein Unterschied. Entschuldigung.
Okay.
Okay, Marketing, ich schicke auch oft den Redaktionen eine Postkarte, okay, die informiere ich, ne? Aber die Redaktionen bringen heutzutage nichts mehr, weil die sind vorher schon verplant. Wenn du einen Film in Kiel zeigst, dann hast du damals der Kieler Nachrichten ein Info geschickt. Die gibt es ja gar nicht mehr, die Abteilung. Die wird in Hannover gemacht. Diese ganze Zentralisierung und Digitalisierung und Versachlichung der Kunst oder des Lebens an sich gibt dem Independent-Künstler immer weniger Luft und Raum zum Atmen und zum Arbeiten. Das haben wir nebenbei bemerkt. Das war eine deutliche Gesellschaftskritik, nicht wahr?
Dazu hätte ich gern mehr gewusst. Also Independent-Künstler, das bist du, so siehst du dich. Und inwiefern wird der Raum... Bitte?
Mehr oder weniger, ja. Immer weniger, weil es ist nicht mehr machbar. Ein Kunststudent von der APK heute könnte nie im Leben, meiner Meinung nach, vom Kino umsetzen leben, weil die Kinos gibt es ja kaum noch. Und wenn, selbst die Independent-Kinos zeigen höchstens noch Jim Jarmusch, das ist ja ein Commerz-Independent, du kannst das Independent kaum noch überleben. Ich weiß nicht, wie ein junger Filmstudent oder Studentin von der APK heutzutage überleben könnte von seiner Filmkunst. Das ist, du musst dich anpassen, weil Fernsehen kauft das nicht. Im Internet verdienst du eigentlich kaum Geld, soweit ich weiß, noch nicht. Und das ist sehr schwierig für junge, gerade junge Leute. Also da habe ich noch Glück, weil ich habe mich ein bisschen alliviert, ne? Ist immer noch schwer genug.
Wobei ja, also Kurzfilm ist ja ein akzeptiertes Genre, richtig?
Ja, aber was verdienen die denn, bitteschön?
Nein, klar, es ist Kunst. Es ist Kunst, was wird sonst wo gezahlt?
Die sollen überleben davon. Wie sollen die das machen? Oft sind sie aus gutem oder reichem Hause. Dann geht es natürlich auch. Das gab es auch schon immer, dass etliche Filme auch von vornherein keine Geldprobleme hatten. Aber auch unangepasst übrigens. Ich kenne übrigens einige Filmemacherinnen aus reichem Hause, die auch rebellische Filme gemacht haben. Das fand ich gut. Der einen habe ich sogar Tennisunterricht gegeben vor vielen Jahren. Aber den Namen darf ich nicht nennen.
Das heißt, du hast damals als Tennislehrer gearbeitet?
Ja, ich hatte als Student hatte ich und danach insgesamt 56 Jobs. Straßenbau, Hafenbau, Englischlehrer, Tennislehrer, im Hotel Portier. Das Schlimmste war das Hotel Portier. Gegenüber vom Atlantic Hotel, das hieß holländisches Hofhotel. Da habe ich oft erlebt, wie die Leute total snobistisch und arrogant die Hotelmitarbeiter behandeln. Das fand ich furchtbar. Nach 3 Tagen habe ich da Reis ausgenommen.
Eine Frage noch zum Thema Finanzen. Du machst auch Fotografie. Hast du gesagt, mit Fotografien richtig gutes Geld verdienen. Wie geht das?
Naja, gutes Geld in Anführungsstrichen, das kommt immer nur ab und zu vor. Ich habe früher viele Fotos auch schon gemacht, weil es mir auch Spaß macht. Und da haben sich auch immer wieder Fotos gut verkauft, auch heute noch. Plus, du kannst ja jedes Foto ja dauernd vervielfältigen, gerade heutzutage. Aber was du nicht kannst, das ist mir vor einiger Zeit aufgefallen, und was mir Spaß macht, ich mache einen schönen Abzug und dann bemale ich das nochmal mit Farbe. Also zum Beispiel, gestern habe ich ein Foto gemacht von Dieter Meier und habe den Hintergrund mit Orange, Blau, Grün, so richtig kirchnermäßig. Ich orientiere mich gerne an Kirchner und das kommt immer gut. Also ich nehme ein großes Foto, Abzug, 50x75 oder 30x45, dann bemale ich das mit Farben und es ist ein Unikat. Und das gibt immer wieder Leute hier und da, die mir das abkaufen. Manchmal sogar eine ganze Miete für ein Foto. Das passiert aber nicht jeden Tag, leider. Aber das könnte ich forcieren, weil ich habe diese vielen wunderbaren Künstler, wie sie alle heißen, die man gerne an die Wand hängt, vor allen Dingen, wenn sie angemalt sind. Dann haben sie ein Unikat. Ich glaube, es ist wichtig für viele Leute, dass sie ein Unikat haben, nicht einfach so eine Kopie.
Ja, Fotografie gilt ja als reproduzierbar. Dann habe ich einen weiteren Abzug.
Das kann KI nicht, meine Farbe, die ich mit der Hand draufmale, nachmachen. Das geht ja gar nicht, soweit ich weiß.
In deinem Fall ist es ja Handarbeit des Künstlers dann, ja.
Apropos KI, mir kam schon mal der Gedanke, ich bin ja mein eigener persönlicher KI, weil meine Filme sind ja totale Collagen aus massenweise Material, die ich selbst gesammelt habe und zu einem neuen Produkt zusammen mache. Hallo, ich bin I am my personal KI.
Ja, klar, du kannst aus deinem Oeuvre, aus dem Reichtum der Bilder schöpfen. Ähnlich wie du kannst es auch neu zusammenbauen. Ja, ja. Du hast da alle Möglichkeiten.
Ich habe in meinem neuesten Film Artistas mit vielen Künstlerinnen, auch einige Künstler aus verschiedenen Jahrzehnten, noch mit Nachträge eingebaut, weil sie in den Film passen. Ich habe ja keine Vorgabe. Weil es gibt ein paar Künstlerinnen in der Vergangenheit, die nie aufgefallen sind. Und vielleicht fallen sie im jetzigen Film auf. Die sind ja nicht alle berühmt, die Filme. Ne? Ich mische immer gerne berühmt und unberühmt. Das mache ich auch bewusst ganz gerne. Aber ich suche die nicht, das ergibt sie ohnehin. Meistens. Es gibt überhaupt in meinem ganzen Leben nur eine Person, die ich ernsthaft gefragt habe, darf ich dich filmen? Das war am Anfang Blixer Bargel. Danach war es so ein Schneeball. Blixer meinte, kann Nick mitmachen und dann lief Nina vorbei. Und es hat sich immer so ergeben. Blixer habe ich damals gefragt. Apropos Geld, du fragst ja, wie ich finanziere. Blixer sollte für meinen Film Dandy, der hieß damals noch anders, 5 Minuten Kurzfilm machen, auf 16 mm. Und dann sah ich die Rushes und dachte, Mensch, das kann nicht kurz bleiben. Dann fragte ich Blixer, du, das muss ein langer Film werden, das Material sieht zu gut aus. Na, wenn du einen langen Film machst, musst du aber richtig bezahlen, Peter, was zahlst du denn? Dann sage ich, ein langer Film mit dir, du musst mir die Weltrechte unterschreiben, 1000 Mark. Da sagt er, gib mir 100. Dann sage ich 900. Dann sagt er 200. Dann sage ich 700, 800, sagt er 300. Und das war ernsthaft, das war ja kein Witz oder keine Koketterie. Wir haben uns ernsthaft da gestritten, mehr oder weniger, wie viel man nicht zahlen will oder zahlt. Und dann sind wir bei 500 Mark gelandet. Und das wäre heute kaum noch machbar, ne? Dass sich Leute gegenseitig unterbieten. Ja, und dann hat er das mitgemacht. Naja, war sein Festpreis immer ein Tausender, egal was er macht. Und das ist immer noch ein sehr schöner Preis, ne?
Du hast im Vorgespräch, wir kamen auf Blixer Bargeld, seinen Satz zitiert, die Sehnsucht ist die einzige Energie. Was fällt dir jetzt dazu ein? Die Sehnsucht ist die einzige Energie.
Ja, der Satz steht für sich, ne? Und er singt das sehr schön. Ich liebe auch die Platten. Ich habe ja alle neubauen Platten. Und das hat mich, also war wie so eine Offenbarung, so ein einfacher Satz, so irgendwie auch nicht unbedingt jetzt groß intellektuell, sondern eine einfache Aussage, die den Punkt trifft. Ich glaube, jeder Mensch hat eine Sehnsucht, egal wie hin und woher, aber die ist da und ist wohl die entscheidende Energie in unserem Leben, weil man will ja irgendwas irgendwie erreichen oder machen oder leben und das ist ja, wie soll man es erklären, der Satz steht ja für sich schon, ne? Und er singt das so schön. Habe ich erklärt, habe ich schon mal erzählt, wie ich ihn kennengelernt habe?
Nee, jetzt kommt's.
Ja, das ist eine schöne Anekdote. Das war 1983, da war Blixer im Risiko, Punkkneipe in Berlin, Sonntagnachts um 11 hinter der Bar, in der Ecke hinten war noch so ein Besoffener und es war, irgendwelche Musik lief und dann sag ich zu Blixer, hallo, ich möchte mit dir um ein Getränk würfeln. Ich möchte einen Screwdriver, ne? Was ist das? Wodka-O-Saft. Und wir würfeln. Wenn du gewinnst, sage ich doppelt. Und wenn ich gewinne, umsonst. Ja, machen wir, Peter. Und dann haben wir fünf Screwdriver umsonst. Ich habe fünf Drinks gewonnen. Ich habe jedes Mal gewonnen. Das hat ihn beeindruckt. Ich glaube, dadurch sind wir dann Freunde geworden. Das ist schon eine gute, ne? Und dann fragte ich ihn auch, ob ich Musik für meinen neuen Film haben kann. Er hat auch ja gesagt. Und das war damals sehr einfach. Ich wusste gar nicht, dass es Musikrechte gibt. Das musste ich dann leider lernen, weil Musikrechte für Filme zu bekommen ist sehr, sehr schwierig. Aber da ich viele Leute kenne, lässt sich es immer gerade so machen an der Grenze des Seins. Die Musik kostet manchmal mehr als der Film. Das glaubst du gar nicht. Aber deswegen mache ich ja Filme. Da muss ich das auch irgendwie hinkriegen, ne?
Der Schnitt bei deinen Filmen, der ist auffallend anders. Das wirkt besonders, sagen wir, kreativ, künstlerisch. Es wirkt, du spielst mit Assoziationen, mit Überraschungsbildern. Also was geht da in dir vor? Was ist dein Ansatz beim Thema Schnitt bei deinen Filmen?
Also mein Hauptmotiv ist, dass ja 90 Minuten sein soll, es immer eine An- und Entspannung gibt, wie am Strand. Die Wellen kommen rein und raus. Und so mache ich immer extrem intensive Bilder und dann versuche ich wieder ruhige Bilder. Und dann immer auf und ab, auf und ab. Inhaltlich, rhythmisch natürlich, farblich. So immer ein Auf und Ab geben, die in sich greifen. Solange der Film fließt, auch mit einem Break, wenn der Break in den Fluss passt, gibt es ja auch, dann bin ich zufrieden. Und wenn ich den Film fertig habe, dann gucke ich, was ich gemacht habe und meistens freue ich mich. Ich habe übrigens von den 14 langen Filmen zwei Filme nach dem ersten Schnitt nicht mehr geändert. Alle anderen habe ich immer wieder neu umgeschnitten oder gebaut und gebastelt. Wie Maler ja auch ihre Bilder oft übermalen oder neu dazu malen. Und zwar zwei Filme habe ich nicht geändert. Das war Lemmy, den hatte ich geschnitten, war so fertig und fertig. Und Peter Brützmann, der Jazzer. Weil sein Jazz ist so geradeaus, da konnte ich gar nicht noch was. Das hat sich aufgezwungen, die beiden Musiker. Bei allen anderen Filmen habe ich immer wieder umgebaut. Es gibt von mehreren Filmen völlig verschiedene Fassungen sogar.
Du folgst ja beim Schnitt nicht der üblichen gelehrten Filmlogik.
Ich habe es zum Glück auch nicht studiert. Das könnte mein Vorteil sein, dass ich nicht studiert habe in den Filmen. Dadurch habe ich meine eigene Sprache. Das könnte angehen, ne?
Du brichst teilweise Gespräche im Satz ab, im Schnitt. Du kommst auf ein anderes Thema. Die Logik ist eine andere, als wenn jemand zu Ende ausredet und jetzt kommt die nächste Einstellung und der steht auf und beginnt Musik zu machen.
Das beste Beispiel ist mein Film mit Bazin Brock. Erstens hat Bazin Brock mir mehrmals gebeten, mach mal einen Film über mich, nachdem er die Ameise gesehen hat. Und dann sage ich immer, du, ich verstehe nicht, was du erzählst. Da komme ich nicht mit, ich bin intellektuell einfach nicht gut genug für dich. Doch, doch, deshalb kannst du den Film machen, weil du mich nicht verstehst. Okay, dann habe ich den Film gemacht und ich glaube, ich habe ihn öfters auf den Kopf gestellt und ich habe sogar nicht nur im Gedanken, ich habe ihn sogar im Wort geschnitten, also nicht in den Satz, sondern in den Wort hineingeschnitten mehrmals, weil da hatte ich da Lust drauf. Ich muss ja als Künstler machen dürfen, was ich will, wenn ich da Lust drauf habe. Alles andere Sekunde. Habe ich Lust drauf, dann mache ich das. Das war übrigens letztendlich die Aussage von Peter Brössmann. Zum Schluss des Films frage ich ihn, ich springe schon wieder, siehst du das? Ne?
Okay.
warum machst du das Ganze überhaupt? Letztendlich, gibt es da eine Quintessenz für dein Leben? Ja, Peter, ich mache das aus Lust. Und jetzt muss ich Untertitel machen in Englisch. Du, es gibt kein englisches Wort für Lust. Das ist tatsächlich wahr. Es gibt kein richtiges Wort für Lust. Außerdem, das ist das entscheidende Wort in unserem Leben. Ohne Lust gäbe es in uns ja gar nicht. Es gibt kein englisches Wort dafür. Joy ist nicht das Gleiche.
Wie habt ihr das denn gelöst, dieses Thema? Was ist daraus geworden?
Ich habe, glaube ich, Joy geschrieben, aber es ist nicht das Gleiche. Ne? Weil das ist was ganz anderes. Ne?
Ja, ist das so, ja?
Ja, Iggy Pop meinte nicht unsere deutsche Lust. Ich habe dich jetzt den Gedanken verlassen, ne? Was war das nochmal?
Nein, okay, es geht um das Thema Schnitt und über diese überraschenden Schnitte, zum Teil in ja, einem das, Satz, in einem
Leben,
Wort.
Unser Leben geht auch mal hin und her. Niemand hat ein geradeaus Leben, das gibt es ja gar nicht. Dauernd kommt immer irgendjemand von der Seite und stört dich. Und außerdem besteht das Leben aus so vielen Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten, die kann man in einem Film durchaus mal mit einbauen, wenn es sich gerade ergibt, wenn es sich anbietet. Wobei du dafür, ich will mich nicht loben, aber du musst natürlich sehr offen sein für Sachen, die nicht logisch sind. Und das kann ich gerne. Ich freue mich, wenn ich was Unlogisches sehe. Wie Dieter Meier auch zu meinem Film sagte, dein Film ist die Suche nach dem heiligen Unsinn des Daseins. Nun ist ja das Thema eines jeden Künstlers eigentlich der Sinn oder auch der Unsinn. Und das gleichzusetzen ist natürlich eigentlich, da bin ich überfragt, aber vielleicht sieht man es im Film. Ich weiß es nicht. Ich verstehe ja gar nicht, was ich mache. Deshalb filme ich alles, weil dann sehe ich es wenigstens und höre es, ohne es wirklich zu verstehen. Ich komme der Sache nahe, das ist schon viel wert. Aber verstehen, Kazuo Ono sagt immer, don't think to the impossible, and the best things are what you don't understand. Muss ja nicht stimmen, aber es ist ein Gedanke wert. Ne? Ich behaupte nicht, irgendwas zu wissen, aber dass es total die Wahrheit sein soll, aber man hat sein Weltbild und damit agiert man. Ne?
Ich sehe sofort den Punkt, dass natürlich ein Künstler in eine missliche Lage gerät, wenn er oder sie nun das erläutern soll und die Gründe und Hintergründe. Ja. Es ist gemacht, es ist ein Kunstwerk und es steht da für sich zunächst mal.
Und eine Basis unseres Seins ist ja auch der Zweifel und Selbstzweifel. Wie kann ich da hundertprozentig was behaupten wollen, wie so viele Menschen, gerade Deutsche das tun, das ist ja deutsch, glaube ich. Sorry. Da liebe ich ja die Brasilianer, ne, mit der Lebensfreude. Ich bin ja viel lieber in Brasilien eigentlich, weil die Menschen sich da viel mehr freuen, am Leben zu sein, egal ob sie reich oder arm sind. Das vermisse ich in Deutschland doch sehr. Ein paar Caipirinhas würde auch schon helfen. Das war ein Scherz.
Ja, ist das nicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein Klischee? Also die Brasilianer, auch schon die Spanier, Italiener, sind halt ganz anders als wir Deutsche. Das ist einfach so, oder?
Auf jeden Fall. Ja. Schönes Beispiel, ich habe früher ganz oft meine Filme quer um Globus gezeigt, weil ich oft eingeladen wurde von Tokio bis Sao Paulo. Oder jetzt ein Beispiel, den gleichen Film habe ich in Tel Aviv gezeigt, in der Cinemathek, übrigens ausverkauft die ganze Woche, und dann in Sao Paulo, die gleichen Filme, auch viele Zuschauer, und die reagieren total anders. Ich habe in Tel Aviv erlebt, dass die Zuschauer extrem messerscharf analysiert haben, was sie gesehen haben. Ich war völlig platt, weil ich habe in meinem Film viele versteckte Sachen, das haben die gesehen. Und in Brasilien keine intellektuelle Reflexion oder sowas, sondern Berge von Geschenken. Ich bin beschenkt worden in Brasilien wie nirgends auf der Welt und große Freude erlebt. Aber analysieren oder intellektualisieren, das wollten die gar nicht. Was ist mir jetzt lieber? Ich glaube Brasilien.
Ja, es klingt so. Es ist auf jeden Fall unterhaltsam, es ist freundlich und es macht Spaß.
Ja, mehr als Spaß, Freude.
Ja.
Entschuldigung. Ja, okay. Weil, was gibt es Besseres im Leben als die Freude? Naja, fast hätte ich Liebe gesagt, aber nur fast.
Jetzt kommen wir mal auf einen Künstler aus Deutschland, Jonathan Mese.
Ich sollte eigentlich einen Film über Jonathan Mese machen. Dafür war die Förderung da und dann fing ich an, ihn zu filmen. Und irgendwann merkte ich, der redet ja dauernd von der Diktatur der Kunst. Okay, wenn ich einen Film über Mese mache und ihm ist die Diktatur der Kunst so wichtig, da muss ich doch eigentlich Filme über die Kunst machen, soweit ich kann, und nicht über ihn. Dadurch habe ich dann mir überlegt, ich nehme jetzt ganz viele andere Künstler aus verschiedenen Welten der Kunst und mache eine große Collage. So viele ganz andere Kunstrichtungen. Und dadurch war der Film nicht mehr bei Mese, sondern über die Idee der Kunst. Wobei er der Hauptzentralfigur war. Aber es ist kein Mese-Film in dem Sinne, wie es zum Beispiel im ZDF. Die haben einen gemacht. Und leider wird der oft verwechselt mit meinem, weil die haben einen ähnlichen Titel. Die haben einen Film gemacht mit dem Titel Eine Ameise. Nachdem sie von meinem Film die Ameise schon gehört hatten, was nicht der Frontlinie war vom Fernsehen. Aber anyway, bei Mese möchte ich gerne noch festhalten, dass er predigte oft die Demut. Und mir fiel auf, dass er das sehr laut sagt. sehr laut. Das mögen die Leute nicht. Und das Problem ist, wenn du Leuten beibringen willst, Demo zu üben, aber es ist laut, Hals, brüllst, dann nehmen die nicht ernst. Aber er meint es ernst. Und das finde ich schön an ihm. Er meint es ernst, bloß vielleicht soll es leiser sagen. Weil er meint es wirklich. Ich bin da wirklich sehr auf seiner Seite. Okay, manchmal ist er auch trickreich, aber im Prinzip ist er ein wunderbarer Kerl. Und ich mag auch, wie er die Farben verteilt auf seinen Bildern. Bei mir sind die Bilder wichtig, wie die Farben an sich verteilt werden. Die Inhalte der Bilder sind mir gar nicht so wichtig. Auch ein Neo Rauch, das Bild ist mir inhaltlich nicht wichtig. Aber die Farben sind sehr schön und schön verteilt. Deswegen bin ich auch ein Fan von Neo Rauch. Übrigens, weißt du wieso, der in meinem Film ist. Wir waren in einem Café, Daniel Richter stand neben uns und ich fragte, Neo, kannst du mir ein Interview geben für meinen Film mit Meso und Co.? Nee, ich mach sowas nicht. Und dann meint Daniel, du, Neo, der hat einen Film mit Lemmy gemacht. Da sagt Neo, was, Lemmy, wirklich, Motorhead? Ja, ja, hat er gemacht. Und ich hatte so wie mein Poster dabei, das war Zufall.
Dein was?
Mein Poster, diesen großen Poster mit Lemmy, wie Postkarten. Da sagt Neo, oh, wirklich? Na gut, dann gib mir ein Interview. Ich hatte zufällig meine Kamera dabei, hat ihm ein Interview gegeben. Das macht natürlich Glück, weil Neo auch ein Fan von Lemmy Motorhead ist und er sagt auch, malt oft mit Musik von Heavy Rock, auch Motorhead, weil die sind so erdig, wortwörtlich. Interessant, so sieht er gar nicht aus, ne? Wenn man ihn so zizilisiert sprechen hört. Ich kenne ja keinen Menschen der Welt, der so zizilisiert Deutsch sprechen kann. Also das ist schon ein Erlebnis. Er sprachlich so ein ähnliches Erlebnis wie Bas und Brock. Man hört ihn zu, man muss es gar nicht verstehen. Alleine wie sie sprechen, ist so fantastisch. Und das ist der Gedanke meiner Filme. Man muss das nicht verstehen. Man sitzt drin, guckt sich das an, freut sich oder freut sich nicht und wundert sich. In Köln kam einmal eine Zuschauerin raus und ich fragte, wie fandst du den Film? Sagte ich, also ich komme aus deinem Film und habe das Gefühl, ich habe geträumt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesehen habe, aber es war ein schöner Traum irgendwie. Das ist doch gut, ne?
Absolut, ja, großartig.
Naja, ich meine, die Filme haben auch Inhalte, mehr als genug. Politische, aber nicht so betont, ohne Ausrufezeichen. Aber sie sind durchgehend da. Ich glaube, ein Hauptgedanke ist von Kazuo Ono. Das ist mir auch bewusster geworden. Der alte Japaner, der Vater des Butoh-Tanzes, betonte immer wieder die Einfachheit des Lebens an sich. Das soll man dankbar sein. Alles andere ist sekundär. Wenn man das mal kapiert hat, dass das nackte Leben, da dankbar zu sein, was willst du, das ist entscheidend. Du brauchst kein Mercedes oder Porsche oder so ein Scheiß. Oder, okay, ist kein Scheiß. Schönes Auto, aber das muss man nicht haben, ne? Viele Menschen sind dem Luxus erlegen und sind Opfer ihrer Luxuswünsche. Das brauchen wir im Underground noch gar nicht.
Ja, das war er, Peter Sempel, der Independent Filmmaker aus Hamburg. Wenn ihr diesen Kanal unterstützen möchtet, freue ich mich über eine wohlwollende Bewertung oder einfach 5 Sterne anklicken. Das bringt auch schon etwas. Ich bin Kai Detlefs, Journalist aus Hamburg. Bis zum nächsten Mal.